Predigtext für heute steht
bei Lukas im 17. Kapitel, die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne, und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, am kommenden Wochenende führen wir die nächsten Bibeltage durch und wir sind sehr glücklich darüber, dass dies wieder möglich ist. Seit mehr als 25 Jahren gibt es nun die Bibeltage, aber nächste Woche, da wird es eine Neuigkeit geben, die Bibeltage bis dato noch nicht gesehen haben, nämlich ein Hygienekonzept. Bibeltage mit Hygienekonzept, also gründliche Hygiene hatten wir ja immer, darauf legen wir größten Wert, aber wir hatten noch kein Hygienekonzept. Unsere Mitarbeiter haben das solide formuliert und ich erwähne diese Neuigkeit deshalb, weil sie ein Symptom ist, weil sie ein Fanal ist für die aktuelle Situation und die aktuelle Gefühlslage in unserer ganzen Gesellschaft. Niemals zuvor spielte das Thema Gesundheit bzw. Schutz vor Krankheit eine so dominante Rolle, und zwar nicht nur in der öffentlichen Diskussion, sondern auch in der konkreten Veränderung unseres Alltagslebens. Bis heute sind unsere Bewegungsfreiheiten in einem Maße eingeschränkt, wie es das in der Geschichte der Bundesrepublik noch niemals gegeben hat. Zum Beispiel dürfen Sie bestimmte Geschäfte nicht betreten, wenn Sie keine Maske tragen. Und die Veränderung bleibt nicht auf die Öffentlichkeit beschränkt, zumindest wenn es nach den Worten der Berliner Gesundheitssenatorin geht, die das am vergangenen Dienstag bei einer Pressekonferenz so äußerte. Sie sagt, demnächst sei es auch möglich, bei einer Feier in den eigenen 4 Wänden Besuch zu bekommen. Sie sagte, selbstverständlich kann auch mal zu Hause kontrolliert werden, ob Sie da 1,5 Meter auch einhalten. Und sie fügte hinzu, ich sage nicht, dass der private Bereich außerhalb der Kontrolle liegt. Also das heißt, es kann Ihnen passieren, wenn das so stimmt, dass Sie auch mal in den eigenen 4 Wänden staatlichen Besuch bekommen, vorausgesetzt, dass sich jemand findet, der Sie meldet, der Sie denunziert. So sagt es die Gesundheitssenatorin Dilek Kalajci jetzt am Dienstag. Viele Veränderungen, wie sie das mit Artikel 13 Grundgesetz in Einklang bringen will, dass die Wohnung unverletzlich ist, das bleibt wahrscheinlich ihr Geheimnis. Der Titel unserer Predigt heute Morgen lautet: Ist Gesundheit das höchste Gut? Ist Gesundheit das höchste Gut? Das ist auch die Frage von Lukas 17. Seit März hat sich ja in unserem Land sogar eine neue Grußformel etabliert. Statt auf Wiedersehen sagen viele Leute jetzt: Bleiben Sie gesund. Was sollen wir davon halten? Und da passt es umso besser, dass wir heute die verantwortlichen Mitarbeiter eines Missionswerkes unter uns haben, mit dem unsere Gemeinde seit vielen Jahren eng verbunden ist. Christen im Dienst an Kranken. Sie führen ab heute Mittag ein wichtiges Treffen hier in Hannover durch, Stabübergabe gewissermaßen. Und CDK stellt sich seit vielen Jahren einer doppelten Verantwortung. Zum einen geht es um Entwicklungen im Bereich der Medizin, die ja auch eine sehr wichtige ethische Dimension haben. Es geht darum, diese Entwicklungen im Licht des biblischen Menschenbildes zu verstehen und zu bewerten. Und liebe CDK-Mitarbeiter, dieser Dienst ist heute dringender denn je. Wenn wir an die brennenden Diskussionen denken, etwa über Sterbehilfe, über Biotechnologie, über Organtransplantation, über Abtreibung, über Alternativmedizin, über den medizinischen Umgang mit Corona. Und immer wieder die Frage, wo liegt da die Aufgabe von Christen im Dienst an Kranken? Und was antworten wir auf die Frage, ist Gesundheit das höchste Gut? Und zum anderen sieht CDK sehr deutlich auch eine Aufgabe der Evangelisation. Immer wieder fragt ihr, wie können Christen im Dienst an Kranken ihren Patienten helfen, auch im Herzen gesund zu werden, Gottes Kinder zu werden? Und auch für diesen evangelistischen Dienst will CDK zurüsten und ermutigen. Und der scheidende Vorsitzende Professor Weise hat dazu auch regelmäßig weite Auslandsreisen unternommen, um auch Christen im Dienst an Kranken in anderen Ländern in diesem Sinne zu unterstützen. Es geht also um medizinische Ethik und um Evangelisation. Und genau diese beiden Herausforderungen begegnen uns in dem Bericht von Lukas 17, der ja bekanntlich von einem Arzt aufgeschrieben wurde, dem Evangelisten Lukas. Und ich bin sicher, würde Lukas noch hier leben, wäre er bestimmt schon längst Mitglied im CDK geworden. Wir lesen jetzt nochmal Lukas 17 ab Vers 11. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, also Jesus, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich, unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. In diesen Versen, da können wir die Antwort finden, die Jesus selbst uns gibt auf die Frage, ist Gesundheit das höchste Gut? Ist Gesundheit das höchste Gut? Wie sollen wir mit dieser Sehnsucht nach Gesundheit umgehen? Wie sollen wir mit unserer Sorge vor Krankheit richtig umgehen? Wie sensibel diese Frage ist, das sehen wir schon daran, dass sie nahezu alle Menschen betrifft. Und zwar unabhängig von ihren sonstigen Lebensumständen. Natürlich kann Armut ein zusätzliches Gesundheitsrisiko bedeuten, wegen der Ernährung zum Beispiel, das wissen wir. Aber im Letzten trifft es hier Arm und Reich in gleicher Weise. Wie gern hätte Steve Jobs, der Apple-Chef, der 2011 an einer schweren Krankheit starb, wie gern hätte der sein Riesenvermögen geopfert, man spricht von 8 Milliarden, wenn er dafür einige Lebensjahre mehr bekommen hätte. Wie traurig und krank ist der griechische Reeder Aristoteles Onassis seinerzeit in Paris gestorben. Wie hilflos war der erfolgsverwöhnte Manager von Schalke 04, Rudi Assauer, als die Alzheimer-Krankheit in sein Leben einbrach. Man kann schon verstehen, dass etwa bei Geburtstagsfeiern, zumal wenn der Jubilar schon etwas älter ist, die Gratulanten häufig sagen, ich wünsche dir dieses und das und jenes und vor allem Gesundheit. Sie kennen das. Und dann kommt die Antwort, ja genau, Hauptsache gesund, Hauptsache gesund. Der Rest findet sich dann schon. Und dahinter steht der Gedanke, solange wir gesund sind, können wir unser Leben einigermaßen selbstbestimmt gestalten, können wir uns den Tod weitestgehend vom Leibe halten. Und deswegen macht uns Krankheit nervös. Bei uns selbst, aber auch bei anderen. Weil wir ja immer die Frage mitlaufen lassen, und wenn es mich trifft. Die 10 Männer hier in Lukas 17, die haben sich bestimmt mit allen Fasern ihres Herzens gewünscht, einmal wieder gesund sein. Wenigstens so weit, dass wir wieder mitmachen können bei den anderen. Notfalls mit 1,5 Metern Abstand, aber irgendwie wieder dabei sein. Und wer sich nur ein bisschen in ihre Situation versetzt, der muss sie verstehen. Vers 12. Und als er in das Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich, unser. Wir wissen nicht, wie lange die schon krank waren. Das steht dir nicht. Wir wissen nicht, ob die überhaupt noch Hoffnung hatten, jemals wieder gesund zu werden. 10-mal lebenslänglich einsam, 10-mal Hoffnungslosigkeit, 10-mal fraß der Aussatz Leib und Seele wund. Und dieser Aussatz, eine Hautkrankheit, die verschiedene Ausprägungen haben kann, schmerzende Geschwüre bedecken den ganzen Körper. Aus heutiger medizinischer Sicht war diese Krankheit wahrscheinlich nicht so ansteckend, wie die Mehrheit damals meinte. Auch im Alten Testament war der wichtigste Grund dafür, dass Aussätzige eine Zeit lang aus der Gemeinschaft ausgeschlossen waren, der wichtigste Grund wahrscheinlich nicht ein medizinischer, sondern ein theologischer. Es sollte symbolisch deutlich werden, wie Gott den Aussatz unserer Sünde ernst nimmt. Aber die Drostens des ersten Jahrhunderts hielten Aussatz für sehr ansteckend. Und deshalb bedeutete aussätzig damals zugleich ausgeschlossen. ausgeschlossen aus dem Freundeskreis, ausgeschlossen aus der Familie, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, selbst wenn die eine Maske aufgesetzt hätten. Aussätzige blieben draußen. Aussätzige mussten Sicherheitsabstand wahren. Mehr als eine Armlänge. Und wem seine Gesundheit lieb war, der ließ keinen Aussätzigen an sich heran, bloß nicht. Und so lebten sie dauerhaft in harter Quarantäne. Und trotzdem kriegen diese 10 Männer es irgendwie mit, als Jesus durch ihr Dorf kommt. Jesus, der Wundertäter aus Nazareth. Jesus, von dem man sich in aussätzigen Kreisen erzählte, dass er selbst die hoffnungslosen Fälle wieder gesund gemacht hätte. Und in der Tat, in Lukas 5, also 12 Kapitel davor, lesen wir ja von einer solchen Begegnung Jesu. Lukas 5, ab Vers 12. Es begab sich, da war ein Mann voller Aussatz. Als der Jesus sah, fiel er nieder auf sein Angesicht und bat ihn: Herr, willst du, so kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus Jesus und rührte ihn an und sprach: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Vers 15, aber die Kunde von ihm breitete sich immer weiter aus. Und es kam eine große Menge zusammen, um zu hören. Das hatte sich natürlich rumgesprochen. Und das ist das Erste, was wir von Jesus zu unserer Frage erfahren. Erstens Gesundheit, das hohe Gut. Erstens Gesundheit, das hohe Gut. Ja, Jesus kümmert sich drum. Jesus heilt. Schon das Alte Testament kündigte an, dass der Messias die Menschen gesund machen würde. Jesaja 35, Jesaja 29. Er kommt und er wird heilen. Und im letzten Buch der Bibel, wo Gott uns mitteilt, wie es einmal in der Ewigkeit werden wird, wenn diejenigen, die dem Herrn geglaubt haben, auf ewig daheim sein werden, da gehört zu den Kennzeichen des Himmels eben auch, dass es dort keine Krankheit mehr geben wird. Das lesen wir im vorletzten Buch der Bibel, Offenbarung 21, im vorletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Und das heißt also, auch keine Krankheit. Das ist in der Tat die Perspektive. Und in dem Sinne hat Jesus auch seine Heilungswunder verstanden, den Menschen einen Prospekt aufzublättern und zu zeigen, so wird es in Ewigkeit sein. Das ist Gottes ewiges Reich. Er macht alles gut und vollkommen. Gesundheit, ja, das hohe Gut. Nicht nur nach den Wunschvorstellungen verwöhnter Wohlstandsbürger, sondern das hohe Gut auch nach Gottes Maßstab. Und die 10 gesundheitshungrigen Männer finden bei Jesus vollstes Verständnis. Heute kommt Jesus durch ihr Dorf. Heute ist ihr Tag. Heute oder nie. Jesus hielt sich ja nur eine begrenzte Zeit in dieser Region auf. Vielleicht war er in diesem Dorf nur einen Tag. Wir wissen nicht mal, wie das Dorf hieß. Aber das war ihre Chance. Vielleicht war es das einzige Mal, dass diese Männer Jesus live erleben konnten. Und es kommt tatsächlich zu einer Begegnung. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, wenn Sie sich das in Vers 12 angucken, wenn Sie in Ihrer Bibel mitlesen. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm die 10 aussätzigen Männer. Sie standen von Ferne. Das hatte mit den Sicherheitsgesetzen zu tun, mit den Abstandsgeboten. Aussätzige mussten Sicherheitsabstand einhalten. Und wenn jemand auf sie zukam, dann mussten sie rufen: Aussatz, Aussatz, ansteckend, ansteckend. Sie dürfen von sich aus nicht näher auf Jesus zugehen und deshalb schreien sie. Das ist das Einzige, was sie machen können. Und sie reden Jesus sehr respektvoll an. Das haben wir ja gehört. Sie hoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Wir können uns diese leidenden Männer vorstellen und das letzte bisschen Vertrauen, das sie haben, das letzte bisschen, was ihnen übrig geblieben ist, das werfen sie auf Jesus. Ich muss an den iranischen Koch einer Gaststätte hier in Hannover denken, den wir vor etlichen Jahren kennengelernt haben. Der hatte beobachtet, dass wenn wir als Familie hinkamen, dass wir vor dem Essen gebetet haben, das hat er irgendwie mitgekriegt, und dann waren wir ins Gespräch gekommen. Er war von seiner Herkunft ja eigentlich Moslem. Und eines Tages kam er auf uns zu und sagte: Mein Sohn ist krank, mein Sohn ist schwer krank, bitte beten Sie für ihn. Ich weiß, Sie beten, bitte beten Sie für meinen Sohn. Und genau so machen die es hier, das ist gewissermaßen ihre letzte Hoffnung. Was sie an Vertrauen haben, werfen sie auf Jesus. Und Jesus reagiert, aber er reagiert zunächst wahrscheinlich anders, als die erwartet hatten oder erhofft hatten. Jesus sagt nicht: Kommt her, ich heile euch, seid gesund. Sondern was sagt er? Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und dazu müssen wir wissen, die Priester waren damals zugleich auch Gesundheitsamt und Gesundheitspolizei. Und wenn ein Aussätziger doch wieder gesund wurde und in die Dorfgemeinschaft wieder aufgenommen werden wollte, dann brauchte er ein Attest. Er brauchte eine Gesundheitsbescheinigung vom Priester. Also wenn der PCR-Test negativ ausgefallen war, dann bestätigte der Priester ihm das und der Mensch durfte sich wieder unter das Volk wagen. Und wenn man das weiß, dann wird klar, wie sehr die 10 Männer Jesus vertraut haben. Sie schreien, Jesus, hilf uns. Und Jesus sagt, geht zu den Priestern und zeigt euch. Und auf sein Wort hin marschieren die wirklich los. Die marschieren tatsächlich los. Die sagen nicht, aber Jesus, wir müssen erst gesund werden. Das bringt doch nichts, wenn wir jetzt zum Priester gehen. Sondern sie gehen los und auf dem Weg dorthin werden sie gesund. Was für eine Situation. Sie vertrauen Jesus aufs Wort und sie fahren sehr gut damit. Nämlich Vers 14, und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Unfassbar. Endlich wieder gesund. Endlich wieder drin im Leben. Endlich wieder dabei. Und daran sehen wir, Gott nimmt auch gesundheitliche Sorgen ernst. Auch wir dürfen beten. Wir dürfen beten um Genesung. Wir dürfen beten um Bewahrung vor Krankheit. Wir dürfen beten um Erleichterung von Leid. Und die Gemeinde Jesu Christi hat einen ausdrücklichen Auftrag in Jakobus 5, auch für Menschen, die an ihrer Krankheit leiden, zu beten. Wir haben nicht die Verheißung, dass Gott jeden Kranken heilt. Und wir haben schon gar nicht die Autorität, die Apostel und Jesus hatten, dass wir gar heilen könnten. Aber unsere Aufgabe ist das Gebet. Und Gott hat versprochen, dieses Gebet in seiner Weise zu erhören. Dadurch, dass er Erleichterung schenkt, dadurch, dass er den Menschen wieder gesund macht, dadurch, dass er den Menschen hilft, seine Krankheit zu tragen. Wir dürfen wirklich mit allem, was wir haben, kommen. Das hat Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, so ausgedrückt. Er sagt, du darfst zu Jesus kommen, wegen eines verlorenen Schlüssels, wegen eines entzündeten Fingers, wegen eines unfreundlichen Wortes, das man zu dir gesagt hat. Einem Vater ist nichts klein, was sein Kind quält. Einem Vater ist nichts klein, was sein Kind quält. Das heißt, wir dürfen dem Herrn all diese Dinge sagen und er fühlt sich dadurch nicht in irgendeiner Weise unzulässig beschäftigt. Und diese Männer machen alles richtig, sie nutzen ihre Chance. Sie schreien zu Jesus, sie vertrauen auf sein Wort. Sie machen eine starke Erfahrung mit dem Sohn Gottes. Und trotzdem gibt es für die 9 am Ende kein Happy End. Was läuft falsch? Vers 15. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die 10 rein geworden? Wo aber sind die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wo sind die 9 geblieben? Fragt Jesus. Wo sind sie hin? Und die Antwort ist offenkundig. In dem Moment, als die Not vorbei ist, in dem Moment, als das letzte eitrige Geschwür sich verzogen hat, in dem Moment, als sie das Attest vom Priester in der Tasche haben, da brauchen sie ja Jesus nicht mehr. Da denken sie wahrscheinlich eher dran, dass sie jetzt wieder mit ihrem Leben etwas ganz Neues anfangen können. Jetzt geht's wieder richtig los. Jetzt wird wieder Gas gegeben. Das ist ja menschlich auch verständlich. Und sie werden sich sicher ab und zu nochmal dankbar an Jesus erinnert haben. Mensch, das war wirklich super, dass er es gemacht hat. Aber diese dankbare Erinnerung, das muss dann auch reichen. Also bei diesen Männern handelt es sich höchstwahrscheinlich um gläubige Juden, wie der Zusammenhang zeigt, weil ja der andere der Samariter war. Und die müssen eigentlich Psalm 50, Vers 15 gekannt haben, wo es heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das ist der berühmte Notruf Gottes. Rufe mich an in der Not, haben sie gemacht. Befreit worden von ihrer Krankheit wurden sie. Was am Ende auf der Strecke blieb, war das Preisen. Sondern nur noch die enttäuschte Frage von Jesus bleibt, wo sind sie geblieben? Und wir fragen uns, warum ist Jesus so enttäuscht? Jesus war ja kein Anstandslehrer. Jesus war ja nicht ein Erzieher, der sich über ihr schlechtes Benehmen ärgert. So nach dem Motto, sie hätten wenigstens artig Danke sagen können. Die Sitten hier sind auch schon ganz verroht. Darum geht's ja nicht. Was hätte Jesus davon, wenn die nochmal zurückkämen? Hätte ihnen ja nur wieder Zeit gekostet. Noch ein Gespräch mehr. Noch 9 Gespräche mehr. Wenn man das liest, dann stellt sich die Frage, warum wäre das so wichtig gewesen? Warum war das Jesus so wichtig? Die haben doch jetzt zurückbekommen, was sie verloren hatten. Die hatten doch alles. Was ist denn dann daran so schlimm? Hans Dannenbaum, langjähriger Direktor der Berliner Stadtmission, berichtet von einer schwerkranken jungen Frau, die er über ein halbes Jahr lang begleitet hatte, besucht hatte. Fast Woche für Woche, schreibt er, war ich an ihrem Krankenbett. Über ein halbes Jahr wurde sie künstlich ernährt. Die allermeiste Zeit war sie besinnungslos. Aber in ihren wachen Stunden habe ich viel mit ihr gebetet. Und wie oft haben wir gesagt, hier kann keine menschliche Hilfe mehr etwas ausrichten. Trotzdem ist sie wieder gesund geworden. Aber sie lebt ohne Glauben und ohne Christus. Erschütternd, schreibt Dannenbaum. Ein Mensch wird von Jesus aus dem Tod errettet und geht dann ohne ihn weiter. Und nachher sagt er, ja, es war wohl nur Zufall. Oder die Medizin hat doch angeschlagen. Oder die Natur hat sich eben selbst geholfen. Das kennen wir. Die Neuen sind also keine Ausnahmen. Gesundheit, das höchste Gut. Und das haben sie wieder. Und sogar noch einiges mehr. Endlich wieder mit der Familie zusammen. Endlich raus aus der Quarantäne. Besser geht's doch gar nicht. Wo soll das Problem sein? Soll Jesus doch nicht so kleinlich sein? Was hätten sie denn sonst noch gebraucht? Die Antwort finden wir beim Vergleich von Vers 14 mit Vers 19. In Vers 14 steht, was sie bekommen haben. Da wurden sie rein, das heißt gesund. In Vers 19 steht, was sie verpasst haben, was nur der eine kriegt. Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen oder wörtlich hat dich gerettet. Sie wurden rein, Vers 14. Aber von ihnen kann nicht gesagt werden, dein Glaube hat dich gerettet. Und so sehr Jesus sich für den einen freut, so sehr sorgt er sich um die Neuen. Und wir müssen uns das sehr genau klar machen, wo die entscheidende Differenz liegt zwischen diesen Neuen und dem einen. Was hat der eine, das den neuen Leidensgenossen am Ende fehlt? Was kann es denn mehr geben als Gesundheit, als neue Lebensfreude, als wieder mit dabei sein? Warum bedeutet rein noch nicht gerettet? Wir werden das zum Schluss gleich hoffentlich präzise klären. Aber an dieser Stelle können wir schon eine zweite Antwort finden, die uns Jesus zur Gesundheitsfrage gibt. Erstens hatten wir gesehen, Gesundheit ein hohes Gut. Zweitens sehen wir hier Gesundheit ein täuschendes Gut. Gesundheit ein täuschendes Gut. Warum? Die neuen Männer sind überzeugt, dass sie mit ihrer wiederhergestellten Gesundheit alles haben, was sie jetzt brauchen. Und Jesus fragt, wo sind die Neuen? Wohin verlaufen die sich denn? Und die sagen, wir sind nochmal davongekommen. Wir sind nochmal davongekommen. Es gibt ein Lied von Manfred Siebald, das diese Haltung beschreibt. Liegt es schon wieder so lange zurück, dass dein Arzt vor dir stand mit betroffener Miene und mit gezwungenem Lächeln versprach, der Eingriff gehöre schon fast zur Routine? Und dann die endlosen Wochen danach mit Hoffen und Bangen, mit Tränen und Schwüren und dann der erlösende Satz, und dein Eid, von jetzt an ein anderes Leben zu führen, nochmal davongekommen. Doch nirgends angekommen, so vieles vorgenommen, nichts draus gemacht. Den Lastern abgeschworen, kaum eins davon verloren. Gefühlt wie neu geboren, was hat's gebracht? Nochmal davongekommen und weiter wie bisher. Wissen Sie, das ist urmenschlich. So genauso wie dieser Standardwunsch zum Geburtstag. Hauptsache gesund, ja, Hauptsache gesund. Und wir sehen hier, diese Haltung war damals gesellschaftlich genauso anerkannt wie heute. Kein Unterschied. Lukas gibt uns diese wertvolle Zusatzinformation, dass der eine, der da ausscherte, ausgerechnet ein Samariter war. Und daraus schließen wir, dass es sich bei den anderen um vollgültige Juden handelte. Also, wenn man so will, um den Mainstream der frommen Gesellschaft. Die Samariter, die waren ja in den Augen des jüdischen Volkes eher Gläubige zweiter Klasse. Die gehörten nicht zum Inner Circle der Frommen, die waren imstanden im Gefolge der assyrischen Invasion im 8. Jahrhundert vor Christus. Und dann kam es zu einer Vermischung der Völker und daraus erwuchsen gewissermaßen die Samaritaner. Und deswegen standen die Gott offensichtlich nicht so nahe, so glaubte man. Die Neuen aber waren Juden. Juden mit einer ehrwürdigen Tradition. Juden, die voll dazugehörten. Juden, die den Ton in dieser Gesellschaft bestimmen. Und damit zeigt Lukas uns, dass diese Täuschung eher der menschliche Normalfall ist als die Ausnahme. Gesundheit, ein täuschendes Gut. Warum? Weil derjenige, der sie vermeintlich besitzt, dadurch in Sicherheit gewogen wird. Weil er denkt, mein Leben verläuft in sicheren, stabilen Bahnen, denn ich bin ja gesund. Natürlich braucht man auch Geld, aber selbst für alles Geld der Welt lässt sich keine Gesundheit kaufen. Siehe Steve Jobs, Aristoteles, Onassis, Rudi Assauer. Und deshalb hat die Gemeinde Jesu Christi, und das müssen wir sehr deutlich sehen, ihren Zeitgenossen gegenüber immer eine doppelte Aufgabe. Wir haben eine doppelte Aufgabe. Die Gemeinde muss der Welt Gottes Fürsorge deutlich machen und vor Augen führen, auch darin, wie sie mit den Kranken umgeht. Deswegen sind die Heilungswunder von Jesus so wichtig. Er gibt uns damit ein Bild gewissermaßen. Und Christen haben immer Krankenhäuser gebaut. Christen haben Geschundene gepflegt. Christen haben Ausgestoßene von den Gassen aufgelesen. Christen haben abgetriebene Babys aus den Mülleimern herausgeholt. Christen haben Ärzte in Krisengebiete geschickt. Und deswegen ist das Profil des Missionars so eng verbunden mit dem Profil des Arztes. Wie viele Missionare sind als Ärzte rausgegangen. Und so hat das auch Professor Weise ja in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahren immer wieder praktiziert. Oder denken wir an das Beispiel der Bodelschwings in Bethel, die tatkräftige Hilfe geleistet haben für die Schwächsten und die Behinderten und denen es immer darum ging, ihnen das Evangelium zu sagen. Und deshalb hat auch die Arbeit von CDK, Christen im Dienst an Kranken, zwei Standbeine, Medizin und Mission. Und dieser Dienst, ihr Lieben, wird in der aktuellen gesellschaftlichen Situation besonders dringend gebraucht. Warum? Weil diese Täuschung, Gesundheit sei das Wichtigste, angesichts der Corona-Krise vom Zeitgeist und von der Regierung nochmal kräftig gefördert wird. Ja, wenn Ihnen in 3 von 4 Geschäften beim Rausgehen hinterhergerufen wird, bleiben Sie gesund, das ist wie ein Mantra. Ebenso, wenn man mit der Begründung, wir müssen alles für die Gesundheit tun, fundamentale Grundrechte, Verfassungsgarantien ohne großes Federlesens einfach aufheben kann. Gesundheit statt Grundgesetz. Das prägt. Oder wenn mit dem Verweis auf absoluten Gesundheitsschutz älteren Menschen zugemutet wurde, über Wochen hinweg in ihren Altenheimen einsam zu leiden. Und viele mussten einsam sterben, im Interesse der Volksgesundheit gewissermaßen. Und sogar der Bundesgesundheitsminister hat inzwischen eingesehen, man hätte die Altenheime nicht in dieser Weise schließen müssen. Aber jetzt kommt diese Erkenntnis zu spät. Und wie stark diese gesellschaftliche Stimmung wirkt, Gesundheit über alles, sehen wir daran, dass sogar viele Gemeinden bereit waren und manche sogar noch bereit sind, über einen langen Zeitraum hinweg auf ihr gemeinsames geistliches Leben zu verzichten, auf öffentliche Gottesdienste zu verzichten, auf das gemeinsame Lob Gottes zu verzichten, um welches Zieles willen? Gesundheitsschutz. Und als die Gemeinde von John MacArthur in Los Angeles, Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, jetzt, nachdem ein erneuter Lockdown kam, obwohl die medizinischen Zahlen hervorragend waren, sagte, wir können nicht länger schweigen, wir müssen wieder anfangen. Wir müssen das Wort Gottes öffentlich in unsere Zeit hinein verkündigen und wir müssen der Gemeinde die Möglichkeit geben, sich wieder zu versammeln. Und John MacArthur hat das zugespitzt formuliert in einem Interview. Er hat gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Kirche, die Menschen vor einer Flu, also vor einer Art von Grippe zu schützen, sondern vor der Hölle. Und wo sollen die Menschen denn hingehen in ihrer Angst? Wenn alle ihnen Angst machen, dann können sie nur noch Schnaps kaufen, aber die Kirchen sind verschlossen. Und sogar unser Grundgesetz macht deutlich, dass es kein absolutes Recht des Menschen auf Gesundheit gibt. Das hat vor einigen Wochen Bundestagspräsident Schäuble in Erinnerung gerufen. In einem Interview mit dem Tagesspiegel vom 26. April, da sagte er, Zitat, wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Und deswegen ist Artikel 2 im Grundgesetz ein bedingter Artikel im Gegensatz zu Artikel 4. Ich lese Ihnen das nur kurz vor. Artikel 2, Absatz 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Also es ist kein absolutes Recht. Es kann aufgrund eines Gesetzes gegebenenfalls eingegriffen werden. Das ist bedingt. Aber Artikel 4 ist unbedingt. Artikel 4, Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Da heißt es, Absatz 1, Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Keine Einschränkung. Was sogar das Grundgesetz ahnt, das sagt Gottes Wort mit viel größerer Deutlichkeit, etwa in Matthäus 6, Vers 33, wo der Herr Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Und was steht in Vers 25 in Matthäus 6? Sorgt nicht um euer Leben. Sorgt nicht um euer Leben. Das heißt, er liegt nicht der Täuschung, das leibliche und materielle Wohlergehen sei höchstes Gut und müsse deswegen mehr geschützt werden als alles andere, sogar als das geistliche Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Liebe Gemeinde, die Entscheidungen, die wir als Gemeinden in solchen Zeiten zu treffen haben, wie wir mit Gesundheit und Krankheit umgehen, wenn unser geistliches Leben davon betroffen ist, sind nicht eigentlich politischer Natur, sondern es geht um geistliche Grundentscheidungen hier, geistliche Grundentscheidungen. Wir bekommen ja viele Zuschriften, wir bekommen sehr viel Ermutigung, Unterstützung, dafür danken wir auch. Einige wenige fragen ja, warum äußert ihr euch zu diesen politischen Dingen so? Aber es geht nicht um die Frage der Politik, sondern es geht darum, wie wir als Gemeinde in dieser Situation geistlich handeln, wie wir unsere geistliche Verantwortung wahrnehmen, wie wir Salz der Erde sind und wie wir zur Ehre unseres Herrn unser gottesdienstliches Leben gestalten. Das sind zutiefst geistliche Fragen. Und so hat es auch die Grace Community Church in ihrer Erklärung gesagt. Sie hat gefragt, wie weit darf der Staat eigentlich in das innere Leben einer Gemeinde eingreifen? Und er darf es schon auch von den rechtlichen Grundlagen her nicht. Und sie haben gefragt, hat Cäsar das letzte Wort oder Jesus Christus? Und ich empfehle Ihnen noch einmal sehr, es gibt eine deutsche Übersetzung dieser Erklärung der Grace Community Church. Sie finden die auch über meine persönliche Homepage wolfgang-nestvogel.de. Und ich möchte hier nochmal betonen, weder die Gemeinde von John MacArthur noch unsere BEG haben zu irgendeinem Zeitpunkt für Leichtsinnigkeit oder für Achtlosigkeit plädiert. Wir erinnern immer wieder daran, die Risikogruppen zu schützen, vernünftige Hygiene zu praktizieren. Wir suchen von uns aus das Gespräch mit den Behörden und wir erbitten Klärung von unseren Gerichten. Wir achten die Obrigkeit. Aber wir wollen uns nicht vom Zeitgeist dazu verleiten lassen, Gesundheit als höchsten Wert auszurufen. Gesundheit als höchsten Wert auszurufen, vor dem wir uns beugen wie vor einem Götzen. Sodass wir dem Götzen Gesundheit alle, aber auch wirklich alle Entscheidungen unterwerfen. Das entspräche weder dem Geist des Grundgesetzes noch, und das ist viel wichtiger, noch dem Auftrag unseres Herrn. Und deshalb sind wir als Gemeinde auch dazu verpflichtet, und zwar in enger Abstimmung mit unseren Medizinern. Und den Rat unserer Mediziner stellen wir gern auch anderen Gemeinden zur Verfügung, die nicht mit so vielen Medizinern gesegnet sind. Wir sind aufgefordert, die Faktenlage immer wieder aufmerksam zu sondieren. Das ist unsere Verantwortung. Paulus fordert uns auf, alle Thesen unserer Zeit vor Christus zu prüfen. 2. Korinther 10, Vers 5. Und dies gilt zumal dann, wenn von diesen Thesen weitreichende Entscheidungen abhängen, die das ureigentliche geistliche Leben der Gemeinde betreffen. Es wäre verantwortungslos, wenn wir unsere Lagebewertung etwa von den sogenannten Infektionszahlen abhängig machen würden, die zurzeit als Schreckensmeldungen verbreitet werden. Man braucht kein Medizinstudium, um zu verstehen, dass mit der drastischen Erhöhung der getesteten Personen automatisch auch die nackte Zahl der positiven Testergebnisse steigt. Das ist vorhersagbar, schon allein wegen der falsch positiven, die niemand ernsthaft bestreiten kann. Und noch wichtiger ist die Tatsache, dass ein positiver Test keineswegs schon eine Infektion beweist. Der bekannte Schweizer Immunologe Professor Beda Stadler hat das erst kürzlich wieder betont. Er zitierte ein offizielles Schreiben des Schweizer Bundesgesundheitsamtes, in dem es heißt, die PCR, also die Polymerase-Kettenreaktion, ist eine Methode der modernen Molekularbiologie, um in einer Probe vorhandene Nukleinsäure in vitro, also im Reagenzglas, zu vervielfältigen und danach mit geeigneten Systemen nachzuweisen. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Der Nachweis der Nukleinsäure gibt jedoch keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers. Dies kann nur mittels eines Virusnachweises und einer Vermehrung in der Zellkultur erfolgen. Zitat Ende. Soweit das Schweizer Bundesgesundheitsamt. Und Professor Stadler fügt hinzu, diese Aussage ist hundertprozentig korrekt. Es gibt derzeit weltweit keinen Wissenschaftler mit Kenntnissen auf diesem Gebiet, der etwas anderes behaupten würde. Und dann sollten wir lieber aussagekräftige Zahlen anschauen. Etwa die Zahl der Intensivfälle und der freien Intensivbetten. Ich habe gestern Abend 23 Uhr nochmal im Divi-Intensivregister nachgeschaut. Aktuell in ganz Deutschland gerade 221 Intensivfälle, davon 125 beatmet, aber über 8.900 freie Intensivbetten. Das ist eine total entspannte Situation, wie das immer war in den letzten Monaten. Oder wir schauen uns die Letalität an, also die Sterblichkeit, einfach mal um einen realistischen Eindruck zu bekommen. Tägliche Todesfälle in Deutschland, Durchschnitt von 2019, 2574, also rund 2600 Todesfälle täglich. Täglich im Durchschnitt an Herzkrankheiten Verstorbene 567. Und am 2.9. sind gestorben Covid-19-Infizierte 8. Verstehen Sie, das sind die Relationen. Durchgängig, das sind durchgängig die Relationen. Und ein letzter Hinweis noch, und dann verschone ich Sie mit weiteren Zahlen. Das Sentinel des Robert-Koch-Instituts, also das ist diese systematische Auswertung von Proben, die man atemwegserkrankten Menschen entnommen hat. Und dann gibt es eine ganze Reihe repräsentativer Praxen, die dem RKI regelmäßig ihre Befunde und Ergebnisse einreichen, hat festgestellt, seit der 16. KW 2020 gab es keine Nachweise mehr von SARS-CoV-2 im Sentinel. Seit der 16. KW, das heißt seit Mitte April. Dafür gibt es umso mehr Rhinoviren, über die sich niemand aufregt. Und deswegen müssen die Masken, die man übrigens erst danach verbindlich eingeführt hat, auch keine SARS-CoV-2-Viren mehr abwehren. Und die Rhinoviren können die Masken offensichtlich nicht abwehren. Wundert einen nicht. Also, wenn wir diese Fakten kennen, und diese Fakten kann jeder ermitteln, der die offiziellen Veröffentlichungen, wie zum Beispiel dieses Divi-Intensivregister, aufsucht, das ist keine Geheimwissenschaft, dann wäre es erst recht verantwortungslos, unsere geistlichen Entscheidungen von Stimmungen abhängig zu machen, die der Zeitgeist in diesen Wochen schürt, aus Gründen, über die wir nur spekulieren können, was wenig bringt. Und die medizinischen Kollateralschäden, die dadurch angerichtet werden, mehr Krebstote, Schlaganfälle und so weiter, die sind jetzt schon immens, diese mit Händen zu greifen. Aber die Freiheit zu einer nüchternen Sachdiskussion und die Freiheit zu verantwortlichen geistlichen Entscheidungen für das Leben unserer Gemeinde gewinnen wir eben dadurch, dass wir die Täuschung durchschauen, die uns weismachen will, Gesundheit sei das absolute Prinzip. Das ist das Problem. Das absolute Prinzip, dem der Staat sogar seine eigenen Gesetze zum Opfer bringen darf und das absolute Prinzip, dem die Gemeinde Jesu ihren Gottesdienst opfern dürfte. Das dürfen wir nicht tun. Und damit stehen wir am Ende vor der Frage, ja, wenn Gesundheit biblisch gesehen ein hohes Gut ist, aber eindeutig nicht das höchste Gut. Was ist dann das höchste Gut? Was ist dann das höchste Gut, dem wir alles andere unterzuordnen haben? Oder anders gefragt, wonach hat der eine Samariter gegriffen, was seine neuen Mitgeheilten im Vertrauen auf ihre neue Gesundheit links liegen lassen haben? Was ist das wahre Gut? Was ist die wahre Gesundheit, die uns niemand nehmen kann? Vers 19. Und Jesus sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist unser dritter und letzter Punkt. Gerettet sein, das wahre Gut. Erstens Gesundheit, das hohe Gut. Zweitens Gesundheit, das täuschende Gut, wenn wir es zum Götzen machen. Und drittens und letztens gerettet sein, das wahre Gut. Was brauchen wir wirklich zum Leben? Was hat der Samariter richtig gemacht? Nochmal Vers 15. Einer war unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme. Der Mann rennt nicht einfach mit der Gruppe mit, obwohl der Gruppendruck sicherlich sehr stark war. Überlegen Sie, was das für die Neuen bedeuten musste, seine neuen Kumpel. Das Leid hatte sie zusammengeschweißt und jetzt liefen sie freudetrunken weiter und sie sind sich wahrscheinlich um den Hals gefallen und haben gesagt, endlich gesund, endlich gesund. Und jetzt feiern wir und jetzt legen wir los und jetzt holen wir alles nach, was wir die letzten Monate, vielleicht sogar Jahre verpasst haben. Wir sind durch. Und genauso wie sie vorher durch die gemeinsame Not verbunden waren, verbindet sie jetzt der gemeinsame Jubel. Und der Samariter war bestimmt genauso begeistert. Und dann sagt er, Leute, ja, aber ich muss vorher nochmal zurück zu Jesus. Leute, wir haben das doch ihm zu verdanken. Zurück zu Jesus, kommt. Und die anderen meinen, nein, Jesus brauchen wir doch jetzt nicht mehr. Ist alles in Ordnung. 9:1 gegen den Jesusbesuch. Hauptsache gesund. Jetzt keine Zeit verlieren. Jetzt das Leben anpacken. Aber der eine kehrt um, weil er ahnt, die Sache ist hier noch nicht zu Ende. und wie er umkehrt, nicht heimlich, nicht verstohlen. Hier steht, er pries Gott mit lauter Stimme. Jeder soll es wissen, wem er seine Rettung verdankt. Er bekennt sich öffentlich. Er geniert sich nicht. Er sagt nicht, was da passiert ist, ist meine Privatsache, das muss nicht so in die Öffentlichkeit getragen werden. Nein, nein. Der Samariter, der sagt es laut, der weiß, wem er zu danken hat. Und genauso laut, wie er vorher um Hilfe geschrien hat, preist er jetzt den Helfer. Und damit nicht genug. Schauen Sie hin, der Samariter, der kehrt nicht nur als einziger um, sondern der macht noch etwas. Vers 16, und er fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Wenn man vor jemandem niederfällt, erkennt man ihn an als Herrn, als König, als dem mein Leben gehört, vor dem ich mich beuge. Und diese Körperhaltung des Samariters sagt mehr als 50 Worte. Sie sagt, Herr, verfüge über mich, mein Leben gehört dir. Mein Leben verdanke ich dir. Und das heißt Glauben. Und Lukas bringt hier die Kurzfassung. Da ist bestimmt noch viel mehr gesprochen worden zwischen Vers 16 und Vers 19. Aber zwei Dinge erfahren wir doch über diesen Mann. Zwei Dinge, die den Unterschied machen. Zwei Dinge, die auch für uns lebenswichtig sind. Und auf die will ich Sie noch hinweisen. Das eine, was hier über ihn gesagt wird, er hat Gott die Ehre gegeben. Jesus sagt, was ist mit den anderen? Ist das der Einzige, der Gott die Ehre gegeben hat? Das heißt, er hat Gott die Ehre gegeben. Was heißt das? Er hat Gott die Ehre gegeben, die ihm gebührt. Das heißt, er hat Gott als Gott anerkannt. Er hat Gott als Gott anerkannt. Er hat gesagt, ich gebe Gott die Ehre. Du bist Gott. Und das heißt, ich beuge mich vor dir. Das ist Gottes Ziel mit unserem Leben, dass jeder von uns dahin kommt, dass er Gott die Ehre gibt. Dass wir endlich begreifen, du bist Gott und ich bin Mensch. Und wenn es nach Recht und Gesetz ging, hätte ich keine Chance vor dir. Aber ich darf zu dir kommen, weil du dich über mich erbarmen willst. Und das ist die entscheidende Frage, ob Sie das von sich sagen können. Es geht nicht darum, ob man über jemanden sagt, er hat ein paar christliche Lieder gesungen und ist ab und zu zur Kirche gegangen und hat sich sozial engagiert. Sondern die entscheidende Frage ist, ob Gott über ihr Leben sagen wird, er hat sich vor mir als seinem Gott gebeugt. Er hat den lebendigen Gott als Gott anerkannt. Wir sind alte Dickschädel, wir wollen am liebsten unser eigener Gott sein. Wir wollen Gott als Lückenbüßer dann, wenn es uns passt, wenn wir mal eine Heilung brauchen. Oder ein bisschen Trost. Und diesen Zustand bezeichnet die Bibel als Sünde. Und Sünde heißt nichts anderes als getrennt von Gott. Und das ist schlimmer als jede Krankheit. Und deswegen hatte Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph, recht, dass er die Sünde als die Krankheit zum Tode bezeichnet hat, weil sie uns auf ewig von Gott trennt. Sünde ist schlimmer als jede Krankheit. Und darum ist Rettung von Sünde besser als jede Gesundheit. Das ist das Erste. Er hat Gott die Ehre gegeben. Und dann erfahren wir von diesem Mann noch ein zweites. Er hat Jesus geglaubt. Er hat Jesus geglaubt. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Er hat Jesus persönlich vertraut. Er hat Jesus angebetet. Aber was heißt hier geholfen? In einigen Bibelübersetzungen steht geholfen. So kann man dieses Wort, was da steht, übersetzen. Aber es kann nicht meinen, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Definitiv nicht. Denn gesund sind die anderen ja auch geworden. Obwohl Jesus denen ja gerade sagt, dass sie nicht glauben. Also Jesus kann hier nicht meinen, geholfen heißt gesund gemacht. Es muss mehr heißen. Aber was dann? Das griechische Wort, das hier steht, sozein, das hat im Neuen Testament die Hauptbedeutung gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Gesund geworden sind die anderen neun auch. Aber du wurdest gerettet. Du bist nach Hause gekommen, zu deinem Schöpfer, dem du dein Leben verdankst. Du bist mit ihm ins Reine gekommen. Du bist zu Gott nach Hause gekommen. Du wurdest gerettet vor dem verdienten Gericht Gottes und vor einer Ewigkeit in der Hölle. Und diese Wahrheit zieht sich als roter Faden durch die ganze Bibel, dass wir ohne Gott verloren sind und dass wir ohne ihn auf ewig unter seinem gerechten Gericht stehen, dass wir in ewiger Trennung von ihm sein werden. Wer auf eigene Faust leben will, der muss auch auf eigene Faust sterben. Und dann hilft es uns auch nichts, wenn wir 80 Jahre lang einigermaßen gesund waren. Verstehen Sie, das ist der entscheidende Unterschied am Ende. Der eine, Vers 14, die neun, Vers 14, wurden rein, die wurden gesund. Aber dem einen bescheinigt Jesus in Vers 19, dein Glaube hat dich gerettet. Und jetzt wird auch klar, warum Jesus über die Neun so traurig ist. Warum er den Neun so sehr gewünscht hätte, dass sie auch umkehren, weil eben gerettet so viel wichtiger ist als gesund. Er hat sie lieb, er will ja ihnen an der entscheidenden Stelle ihres Lebens helfen. Gerettet ist tausendmal wichtiger als gesund. Der Beweis ist ganz einfach, auch die Gesunden sind irgendwann wieder krank geworden. Logisch. Als die Gesundheit irgendwann wieder weg war, da hatte der eine noch alles. Aber die Neun hatten nichts mehr. Verstehen Sie, wir müssen die Perspektive sehen. Als die Gesundheit irgendwann wieder weg war, hatten die Neun nichts mehr und der eine alles. Und das ist das Ergebnis. Wer ohne Gott lebt, muss ohne Gott sterben. Und wer im Leben nicht zu Gott kommt, wird auch auf ewig von ihm getrennt sein in der Hölle. Und damit gibt Jesus uns auf unsere Ausgangsfrage eine sehr, sehr deutliche Antwort. Ist Gesundheit das höchste Gut? Nein, definitiv nein. Hauptsache gerettet. Wie mir in Wien ein Mediziner sagte nach einem Vortrag, ja, auch ein Arzt braucht einen Arzt. Und er meinte, auch ein Arzt braucht einen Arzt für seine Seele, für sein Herz. Auch ein Arzt braucht Jesus. Und ich sage das hier sehr deutlich, das heißt nicht, dass Jesus unser irdisches Leid egal wäre. Das ist ihm nicht egal. Das haben wir ja gesehen. Gesundheit ist auch für ihn ein hohes Gut. Wir dürfen uns mit allem an ihn wenden. Und als der iranische Koch dann einige Tage später anrief, habe ich nicht gesagt, hören Sie mal, das ist nicht so wichtig, ob Ihr Sohn gesund wird. Hauptsache ist, dass er gerettet wird. Das habe ich in der Situation natürlich nicht gesagt. Sondern ich habe gesagt, ja, natürlich verspreche ich Ihnen, wir werden für den Kleinen beten. Aber die Schicksalsfrage unseres Lebens ist nicht, wie lange wir gesund bleiben oder wie schnell wir möglicherweise wieder gesund werden, sondern die Schicksalsfrage unseres Lebens ist, ob wir wie dieser Samariter gerettet werden. Und um gerettet zu werden, müssen wir wie der Samaritaner zu Jesus kommen. Er ist die Schlüsselfigur. Jesus geht nicht mehr durch unsere Stadt, Jesus kommt nicht mehr durch unser Dorf, aber wir können zu ihm sprechen. Wir dürfen jederzeit zu ihm kommen. Wir müssen nicht auf diesen Moment warten, wie damals noch diese 10 Aussätzigen, weil ja Jesus von Samarien damals weiter nach Jerusalem gegangen ist. Und in Jerusalem ist dann alles passiert, wofür das Kreuz steht. In Jerusalem starb er dann, um die Strafe auf sich zu nehmen, die Sie und die auch ich für unsere Dickköpfigkeit Gott gegenüber verdient gehabt hätten und die wir nie hätten abtragen können. Er starb für mich, er trug meine Schuld. Und dann hat er seine Macht bewiesen und dass das wirklich wahr ist, bewiesen durch seine grandiose Auferstehung 48 Stunden später. Und darum ist Jesus die Schlüsselfigur. Er lebt, er ist da. Er ist dann 40 Tage noch auf dieser Welt gewesen, sichtbar, hat seine Leute immer wieder getroffen und ist dann in Gottes ewige Welt uns vorangegangen und hat gesagt, aber ich höre euch immer. Ihr könnt mich jederzeit anrufen. Ich bleibe bei euch. Und deswegen können auch wir im September 2020 zu Jesus kommen. Auch wir dürfen zu ihm reden und das ist keine Spinnerei oder so ein bisschen spirituelles Geklingel, Wortgeklingel, sondern er ist wirklich da. Und wir dürfen Jesus auch um ganz praktische Sachen bitten. Wir dürfen Jesus um Gesundheit bitten. Wir dürfen Jesus um die Erleichterung von Schmerzen bitten, um die Hilfe bei Finanzproblemen, um Hilfe bei Familienstreit. Wir dürfen ihn wirklich um alles bitten. Und er hat versprochen, uns auch darin nicht im Stich zu lassen. Und wissen Sie, Jesus kann einschätzen, was wir brauchen. Und Jesus weiß, wo unsere Belastungsgrenze liegt. Er weiß das. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nicht mangeln. Und auch Gesundheit ist ein hohes Gut. Aber längst nicht das Höchste. Lass dich nicht täuschen. Gerettet sein ist das wahre Gut. Und Jesus rettet den, der wie der Samariter vor ihm niederkniet. Hast du schon so vor Jesus gekniet? Der wird auch später wieder irgendwann krank geworden sein. Genauso wie seine neuen Kumpel. Jahre später sind sie alle gestorben, einer nach dem anderen. Aber für den einen war es der Schritt in den Himmel. Und für die anderen, wenn sich nichts mehr geändert hat, der Sturz in die Hölle. Du brauchst das wahre Gut. Du kannst dich ein Leben lang nach allen möglichen Gütern ausstrecken. Aber am Ende kommt es nur auf das eine an. Vor wenigen Wochen, und damit schließe ich, starb Hans-Jochen Vogel. SPD-Vorsitzender nach Willy Brandt, langjähriger Justizminister. Er starb mit 94 Jahren. Kurz vor seinem 90. Geburtstag wollte Hans-Jochen Vogel noch ein Interview geben. Das war 2015. Da bat er den Journalisten Peter Hane, mit einem Kamerateam zu ihm ins Altenheim zu kommen. Hane machte das und staunte nicht schlecht. Als der Politprofi betonte, das wichtigste Datum der Zukunft ist das jüngste Gericht. Wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, sagte Hans-Jochen Vogel. Und Hane wusste ja, weil er die Bonner und dann auch die Berliner Szene kannte, Jochen Vogel war nicht immer Christ gewesen. Aber zwei Menschen hatten sein altes Denken ins Wanken gebracht. Das eine war einer seiner Leibwächter, der war überzeugter Christ und hat Hans-Jochen Vogel immer wieder auf Jesus hingewiesen. Und das andere war der Verleger, der christliche Verleger Friedrich Hensler, den ich auch noch kennenlernen durfte. Eine ganz beeindruckende Person, der hielt oftmals im kleineren Kreis Andachten für Politiker. Und Vogel war fasziniert. Er sagte das dann zu Hane. Er sagt, dieser Mann glaubt an alles, was in der Bibel steht. Und er erzählt die Geschichten mit Humor, aber im heiligen Ernst, so etwas habe ich noch nie gehört. Und das war Hans-Jochen Vogel dann auch in dieser letzten Bilanz 2015 nochmal wichtig. Peter Hane erzählt über die aktuelle politische Lage und das Umfrageelend seiner Partei, war er kurz angebunden. Aber ein damals brandaktuelles Thema lag ihm am Herzen. Er sprach sich vehement gegen jede Form von Sterbehilfe aus. Das sei eine Sache Gottes und nicht des Menschen. Nicht des Menschen. Und dann zum Schluss das persönliche Bekenntnis. Er habe eine bewusste Entscheidung für den christlichen Glauben getroffen. Leider erst so spät. Er würde, sagte Vogel, jetzt vieles anders machen. Er würde bei jeder Entscheidung fragen, was würde Jesus jetzt tun oder sagen? Und natürlich lag die Frage bei einem fast 90-Jährigen auf der Hand. Haben Sie Angst vor dem Tod? Ein energisches Nein. Mit der knappen Begründung, seit er Jesus kenne, habe er keine Angst mehr davor. Das ist das wahre Gut. Hast du's? Herr Jesus Christus, danke, dass du heute genauso lebst wie damals, als du das durch das Dorf dieser 10 Aussätzigen kamst. Und Herr, du siehst bei jedem Einzelnen von uns die persönliche Situation. Du kennst unsere Ängste, unsere Fragen, unsere Not, unsere Schmerzen, unsere Hoffnungen. Danke, dass du hörst, wenn wir zu dir schreien, Herr. Und lass uns dieses wahre Gut nicht verpassen. Herr, wir brauchen dich. Wir alle. Und schenke, dass noch viele, viele zu dir finden. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.